Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist so eine landläufige Redewendung und viele glauben daran. Und das möchten wir mal heute unter die Lupe nehmen, mal genauer drauf schauen. Ist es so, dass jeder von uns verantwortlich ist für das persönliche Glück? Und in den vergangenen 3 Jahren, wo es doch sehr turbulent zuging, hat man dem einen oder anderen zugerufen, Mann, ey, du hast Glück gehabt. Du hast noch die letzte Packung Klopapier bei Aldi bekommen. Du hast Glück gehabt. Du hast noch Nudeln erwischt. Du hast Glück gehabt. Was gab's da noch alles? Sonnenblumenöl hast du noch bekommen. Gab's nicht mehr. Hast Glück gehabt. Oh ja, was für ein Glück. Und dann posten, also bei Insta, Facebook, WhatsApp, wo auch immer, teilen manche, dass sie die neueste Energieanlage haben, Heizungsanlage oder irgendwelche Teile auf den Dächern dran montiert haben. Und dann drücken sie damit aus, sie haben jetzt Glück, denn sie werden diesen kalten Winter überstehen. Müssen wir also jetzt an diesem Abend darüber nachsinnen, wie kommen wir zum persönlichen Glück? Und mein Mitältester, jemand aus der Gemeindegründungsarbeit aus Euskirchen, der mit mir zusammen die Gemeinde leitet, der ist vor 6, 7 Jahren zum Glauben gekommen und er war sehr erfolgreich in seinem alten Leben ohne Jesus. Er hatte schon mehrere Immobilien und dann konnte er sich teure Fahrzeuge leisten und dann fuhr er so über die Straße und rief aus, ich bin auf der Höhe meines Lebens angekommen. Und während er das so ausruft, so bezeugt er es, bei YouTube gibt es einen Clip, ich kann es öffentlich hier sagen, spürt er möchte zwar dieses Glücksgefühl haben, er ruft es sogar aus, ich bin auf der Höhe meines Lebens, aber das Glücksgefühl setzt nicht ein. Und irgendwie fällt er in ein tiefes Loch und googelt nach Bibelversen auf der Suche nach dem wahren Glück. Und so glaube ich ganz fest daran, dass wir ohne Christus nicht zu diesem tiefen Glück kommen, zu dieser Glückseligkeit, wie die Bibel von Anfang bis zum Schluss der Bibel redet. Immer wieder von dieser schwer zu beschreibenden Glückseligkeit, die nur derjenige, der es mal geschmeckt hat, wirklich auch bezeugen kann. Und damit muss ich heute mich dieser Herausforderung stellen, was Unbegreifliches begreifbar machen, was Unbeschreibliches zu beschreiben, das kann mir nicht gelingen. Und deswegen vertraue ich auf den Glücksbringer schlechthin, Jesus Christus, der sich selbst offenbart, wo dann jemand vielleicht heute Abend sogar sagt, brauchst gar nicht weiterreden, ich habe das pure Glück gefunden in Christus Jesus. Ich habe einen Text ausgewählt aus Johannes Kapitel 2 und bevor ich auf diesen Text eingehe, möchte ich einen Vers zitieren aus Johannes 20, Vers 30 und zwar geht es letztlich darum, wenn ich hier von oben runter sage, Jesus ist der Glücksbringer, dann kannst du wahrscheinlich reagieren mit, naja David, wer es glaubt, wird selig, also für dich vielleicht, für mich nicht, ich glaube dem nicht. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir zu dem Glauben an Jesus Christus, um dann am Ende wirklich auch bezeugen zu können, tatsächlich, er ist der Glücksbringer. Und da schreibt der Apostel Johannes in Johannes 20, Vers 30 und 31, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also der Sinn von den Zeichen und Wundern, die Jesus gemacht hat, die Beschreibung dieser Zeichen haben einen bestimmten Sinn nach dieser Ausführung. Und zwar, dass wir ihm glauben können, diesem Jesus glauben können, ihm vertrauen können. Das ist der Grund, warum diese Zeichen aufgeführt sind. Hier steht es wörtlich, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. So, und dann, was hat man davon, wenn man daran glaubt? Damit ihr durch den Glauben Leben habt. Natürlich geht es zuallererst um das ewige Leben. Ja, dass man da nicht nur das Glück hier auf dieser Erde findet, sondern darüber hinaus, dass man sicher ist, sich dessen sicher ist, dass nach dem Tod ein pures Glück auf dich wartet, in der himmlischen Herrlichkeit. Aber Jesus vertröstet uns nicht nur erst auf die Ewigkeit, sondern damit ihr jetzt schon Leben habt. Und dass du wahrgenommen wirst in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft und Familie, dass in dir irgendwas ist, was besonders ist. Und das ist das, was manche sagen, ich spüre dir ab, du hast eine Kraft, du lebst aus einer anderen Kraft. Das war unsere Nachbarin, sie hat schon nach einem Dreivierteljahr, wir sind da hingezogen ins Neubaugebiet, sie hat dann uns beobachtet Und dann ist sie mit reingekommen in unsere Hauskreistreffen, wo wir Bibelgespräche geführt haben. Und nach 6-7 Wochen sagte sie, ich merke, ihr lebt aus einer anderen Kraft. Ihr habt etwas, was wir nicht haben. Und dann habe ich sie gefragt, weißt du, was es sein könnte? Ja klar, es ist dieser Jesus Christus. Weil in den Bibelgesprächen ging es um ihn. Wir haben auch die Zeichen besprochen, die hier beschrieben sind im Johannesevangelium. Und dann hat sie gesagt, diesen Jesus möchte ich annehmen. Und das ist mein Ziel heute, dass irgendjemand zum Glauben an Jesus kommt, heute Abend. Dass du im Glauben Jesus annimmst und dann sagst, okay, ich habe dir, David, kein Wort geglaubt, aber nachdem Christus sich selbst mir offenbart hat und ich ihn annehmen konnte, dann brauchte ich keine Überzeugung mehr. Seitdem weiß ich, er ist der Glücksbringer. Und daher nehmen wir heute in dieser Predigt das erste Zeichen, denn die Zeichen sind geschrieben, damit wir glauben. Also steigen wir ein in das erste Zeichen Jesu, wo Jesus in einem kleinen Dorf Kana Wasser zu Wein gemacht hat, auf einer Hochzeit. Hochzeit ist der Ort, wo es um Glück geht. Das pure Glück einer Liebesbeziehung macht sich deutlich in dem Ja-Wort, wo Mann und Frau sich das Ja-Wort geben und dann fließen Tränen bei der Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erlebt habt. Ja, da kommt dann die Braut durch die Tür, wird dann hineingeführt von ihrem Papa und der Bräutigam steht vorne und alles weint. Ja, natürlich nicht vor Trauer, sondern vor Freude. Da ist dieses Glück spürbar und da tauchen wir ein in ein Setting, in ein Umfeld, wo es um dieses Glück geht. Und dann könnte man ja sagen, hey, was braucht der mehr, dieser Bräutigam, als dieses Glück der Liebe? Ihm ist der Wein ausgegangen. Der hat ein Problem gehabt. Der ist kurz vor einem großen Gesichtsverlust, ich würde sagen vor einer Blamage vorbeigeschrammt. Also hat er ein ganz, ganz großes Glück gehabt. Jesus hat ihn da gerettet. Wir gehen darauf ein. Vielleicht würdest du sagen, oh, das hört sich gut an. Das klingt nach Glück. Wasser zu Wein, dem Text gebe ich eine Chance, dieser Predigt gebe ich eine Chance und daher lasst uns lesen diesen Abschnitt. Johannes 2, 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Und es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Soweit der Text, soweit die Heilige Schrift. Und da haben wir am Ende, wer aufmerksam hingehört hat, festgestellt, dass die Jünger an ihn glaubten. Hier steht's wörtlich, und seine Jünger glaubten an ihn. Irgendwas ist bei diesem Fest passiert, was diese Jünger zum Glauben gebracht hat. Und daher glaube ich, dass dieser Text auch den einen oder anderen heute Abend zum Glauben bringen kann. Anfangen tut dieser Text mit den Worten, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana. Und wenn das dann der dritte Tag ist, muss man sich fragen, was war am ersten und zweiten Tag? Und dann schaut man im Kapitel 1, da ist beschrieben die Berufung der ersten Jünger. Jesus hatte 12 Jünger. Er kam auf diese Erde und er wusste, er hat ein ganz, ganz großes Ziel, diese Menschheit wieder zurück ins Glück zu bringen. Und zwar in diese Glückseligkeit, von der ich anfangs gesprochen hatte. Diese Verbindung mit Gott hat der Mensch verloren und dann war der Mensch auf sich geschmissen. Er hat sich bemüht, wieder das Glück irgendwie zu bekommen. Er hat das versucht mit Macht und Karriere und mit Liebe und all diese Dinge, die uns zur Verfügung stellen in dieser Welt, aber er hat dieses Glück nicht wirklich gefunden. Deswegen fühlte er sich unglücklich und das führte zu Streit, zu Krieg, zu Terror, zu Hass, zu Tränen, sodass dann Gott sich das nicht mehr weiter anschauen konnte, dieses Elend. Und vielleicht sagst du, ja, das beschreibt gerade meine Lebenssituation. Es ist ein Elend. Ich kämpfe mich von Tag zu Tag und irgendwie ist dieses Glück ganz weit weg. Ich habe es probiert mit ganz verschiedenen Dingen und irgendwie komme ich nicht zu diesem Glück. Gott sah dich, er sieht dich und dann lässt er dich nicht in dieser unglücklichen Situation, sondern er sendet seinen Sohn. Jesus kommt also auf diese Erde. Er ist erstmal ein Baby in der Krippe und kann nichts tun. Als Baby kannst du nicht viel tun. Er lebt erstmal ganz normal wie du und ich. 30 Jahre beobachtet er die Menschen, was beschäftigt sie? Oh ja, sie sind unglücklich. Er nimmt es wahr in ihren Gebetsformulierungen. Vielleicht hast du hier und da auch mal ein Gebet gesprochen aus deiner Notsituation heraus. Als vor einem Jahr, mehr als in einem Jahr bei uns im Ahrtal, ich komme aus Euskirchen, diese Flut war, kam ich mit vielen Menschen in Kontakt, die dann von sich sagten, ja, ich habe in dieser Nacht gebetet. In ihrem Unglück haben sie gebetet, haben nach Gott gerufen. Und da merkte Jesus, als er heranwuchs, ja, die Menschen haben mit Krankheit zu tun, mit Naturkatastrophen zu tun, sie haben mit Beziehungsproblemen zu tun, sie sind unglücklich. Da muss was passieren. Und dieser Jesus, als er dann öffentlich anfängt zu predigen, zu wirken, also Wunder zu machen und Zeichen, weiß er wird nicht alleine diese Mission antreten, sondern er braucht dafür 12 Männer. Und er schaut sich um, wen könnte ich mitnehmen? Und er beruft diese ersten Jünger. Und diese ersten Jünger sind nicht unbedingt aufgefallen als solche, die sehr interessiert waren an Religion, an Gott. Die sind einfach ihrem Job nachgegangen, das waren teilweise Fischer. Und der Jesus nimmt ausgerechnet ganz normale Leute. Er beruft sie und sie kennen ihn einen Tag. Das steht in Kapitel 1, 35, das steht am folgenden Tag. Kapitel 1, 43 steht am folgenden Tag. Und jetzt beginnt unser Text mit am dritten Tag. Heißt, die Jünger kennen ihn gerade mal ein, zwei Tage. Diejenigen, die sich auf ihn eingelassen haben, sie wissen noch nicht so recht, auf was haben sie sich da eingelassen? Auf wen? Nun war es damals auch gängig, dass Lehrer Schüler hatten, also Jünger hatten, die nicht nur im Klassenzimmer vor ihnen saßen, sondern mit dem Lehrer, mit dem Rabbi auch ein Stück Leben geteilt haben. Und dann war Jesus bekannt als Lehrer und da gab es manche, die haben gesagt, okay, wir verlassen den einen Lehrer und folgen dem Jesus nach, aber so wirklich kannten sie ihn nicht. Er war nicht gekleidet als Rabbi, er war ein Zimmermann, 30 Jahre. Da fragte jemand, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Also was bringt mir dieser Jesus? Und während ich das beschreibe, hoffe ich, dass du dich da wiederfindest und sagst, warum sollte ich mich auf Jesus einlassen? Ich kenne ihn doch gar nicht so gut. Das war die Situation der Jünger. Denn am dritten Tag nimmt Jesus sie mit rein, in eine ganz gewöhnliche Veranstaltung, die bekannt war, eine Hochzeit. Soweit sind wir aber noch nicht. Hier steht nämlich, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, also verortet. Das ist jetzt nicht eine Fabel, die ausgedacht ist, sondern das ist eine tatsächlich historische Geschichte, die sich ereignet hat, dort damals, etwa 30 nach Christus, in diesem Ort Kana in der Region Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Für viele bekannt als Maria, die Mutter Jesu, die wird hier wie alt gewesen sein? Schätzungsweise 46. Sie war denn bei der Geburt Jesu noch ein Teenager-Mädchen. Das heißt, wenn Jesus jetzt 30 ist, ist sie die gestandene Frau bei dieser Veranstaltung, denn die Lebenserwartung damals war so etwa 60 Jahre. Und sie wird jetzt explizit genannt als ein Gast auf dieser Hochzeit. Vers 2, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Also bei Maria wird noch nicht gesagt, dass sie eingeladen war. Als ob das hier wichtig ist, dass er eingeladen war. Und könntest du dir vorstellen, Jesus auf deiner Hochzeit zu haben? Also könntest du dir vorstellen, Gott auf deiner Hochzeit zu haben? Oh nein. Ja, also für dieses Brautpaar war es kein Problem, Jesus einzuladen. Sagt viel über Jesus aus. Konnte er feiern? Klar konnte er feiern. Also er wurde explizit eingeladen und er hat auch nicht gedacht, ich bin hier der Wedding Crasher. So nennt man diejenigen, die eine Hochzeit für sich gebrauchen, für ihren Ruhm. Also sie gebrauchen die Bühne, um selbst groß dazu rauszukommen. Würde Jesus eine Hochzeit für seinen Ruhm gebrauchen? Er hat ja später Wasser zu Wein gemacht. Ist das seine Art, auf eine ganz einfache Art und Weise schnell Jünger um sich zu scharen, die dann sagen, Mensch, der kann Wasser zu Wein machen, dem folge ich nach? Ist das die Art Jesu, das erste Wunder in dieser Weise zu machen, damit andere, die dann später Hochzeit feiern würden, sagen, hey, lass uns doch Jesus auch einladen, denn wenn uns das Essen oder Trinken ausgeht, da haben wir jemanden, der kann zaubern. Das passt doch nicht zu Jesus, oder? Irgendwie, stimmt, ist das wahrscheinlich nicht die Motivation für ihn, hier bei der Hochzeit zu sein. Deswegen ist es wichtig, hier steht, er war eingeladen. Ja. Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und das ist schwierig nachzuvollziehen, denn Hochzeiten waren damals nicht nur ein Tag, sondern mehrere Tage. Und wenn er nachher 600 Liter Wasser zu Wein macht, dann braucht es wahrscheinlich, wofür braucht es so viel Wein? Ja, vielleicht wurden mehrere Tage gefeiert. Vielleicht waren viele Menschen da. Aber wer hat denn festgestellt, dass es an Wein mangelte? Das war die Mutter Jesu. Sie hat dann wahrscheinlich beobachtet, wie die Diener kamen und dann ausgeschenkt haben und dann plötzlich, oh, der letzte Tropfen hier, der letzte Tropfen da, und dann fangen die Diener an zu schwitzen. Was machen wir jetzt? Wir haben nicht genug Wein, der ist uns ausgegangen. Und da muss man wissen, dass in der damaligen Kultur, auch heute noch, das die größte Blamage ist, wenn du für deine Gäste nicht genug Essen und Trinken hast. Das ist peinlich. Das will niemand. So, und sie nimmt die Situation wahr. Und warum geht sie jetzt zu Jesus mit diesem Problem? Jesus ist doch nicht der Speisemeister. Ist Jesus zuständig für den Wein auf dieser Hochzeit? Ist Jesus hier der Bräutigam? Nee, ist er nicht. Aber warum steht sie auf, geht zu ihrem Sohn und was sagt sie? Sie haben keinen Wein. Wie klingt dieser Satz in euren Ohren? Ist das eine Bitte? Das ist kein Fragezeichen, keine Aufforderung. Das ist nur eine Feststellung. Sie haben keinen Wein. Ich gehe davon aus, dass sie genau wusste, wer ihr Sohn ist. Sie kannte Jesus. Und sie wusste, wenn hier jemand diesen Bräutigam aus der Patsche helfen kann, dann ist es mein Sohn. Jesus, du wirst ihn auch nicht hängen lassen. So wie ich dich kenne, du bist barmherzig und du bist von Herzen, du bist demütig, du wirst dich wahrscheinlich nicht hier aufspielen als der Held. Ich werde dich fragen, ich setze meine Hoffnung auf Jesus, er wird helfen. Sie haben keinen Wein, sagt sie, in der Erwartung, dass Jesus jetzt aufspringt und was tut. Das kenne ich von meinen Kindern auch, oder die Situation, dass ich sage, Kinder, euer Zimmer ist nicht sauber. Macht was. Sie sagt Jesus, sie haben keinen Wein, mit der Erwartung, dass er was unternimmt. Und Jesus spricht zu ihr, Vers 4, was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das klingt nicht nett. Ja, und du hast vielleicht ein Bild von Jesus und denkst, oh, das passt nicht in das Bild, was ich von Jesus habe. Jesus hat nie beansprucht, nett zu sein. Er ist die Liebe selbst und das wird gleich auch deutlich. Und das klingt aber irgendwie nicht schön. Und das ist auch schwer zu übersetzen, denn im Urtext sind nur ein paar Worte, was du und ich. Welche Verbindung haben du und ich? In welcher Abhängigkeit stehe ich zu dir? Jesus macht hiermit unmissverständlich deutlich, dass seine Mama nicht ihm die Aufträge gibt, sondern er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen. Der Vater im Himmel gibt mir Aufträge. Das, was er sagt, das tue ich. Warum ist das wichtig? Warum ist das für uns wichtig? Wenn wir nämlich Schwierigkeiten haben und in unserer Not anfangen zu beten, dann hat Jesus uns gelehrt, das Gebet Vater unser im Himmel und nicht Mutter unsere im Himmel. Sonst würden wir mit unseren Nöten zu Maria gehen. Und hier an der Stelle wird deutlich, er steht nicht in Abhängigkeit zu seiner Mama. Meine Stunde ist nicht gekommen und er wird ja später helfen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Vers 5, was er euch sagen mag, tut. Maria merkt, das Gespräch mit ihrem Sohn ist zu Ende. Sie wendet sich von ihm ab, geht zu den Dienern, die wahrscheinlich im Küchenbereich sind, und sie sagt ihnen, was er euch sagen mag, tut. Das drückt aus, sie weiß, sie glaubt, Jesus wird den Bräutigam nicht hängen lassen. Er wird etwas unternehmen. Liebe Diener, seid bereit, dass er jetzt irgendwas tut. Alles, was er euch sagt, ist egal, ob ihr es versteht oder nicht. Was er euch sagen mag, das tut einfach. Denn er ist gut. Und er möchte helfen. Und das, wenn wir vielleicht jetzt schon den einen oder anderen haben, der kurz vorm Einnicken ist oder abschalten möchte, diesen Livestream, merkt dir diesen Satz, was er dir sagen mag, das tut, auch wenn du es nicht verstehst. Wenn er sagt, kehr um, tu Buße, ändere dein Leben, bring dein Leben in Ordnung, mach es, denn er meint es gut mit dir. Er ist wegen dir auf diese Erde gekommen, um dich zu retten. Maria wusste das. Sie sagt den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Vers 6, es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jetzt wird's spannend. Hier kommt die Lösung. Es ist wichtig für uns zu wissen, dass da eine Reinigungssitte war. Deswegen brauchte man diese Wasserkrüge, diese 6 steinerne Wasserkrüge, sodass jeder die Möglichkeit hatte, nicht aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen, sondern aus religiösen Gründen die Hände zu waschen. Und diese Wasserkrüge spielen jetzt eine Rolle, denn in Vers 7 spricht Jesus zu ihnen, füllt, zu wem sagt er das? Zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und jetzt könnten die Diener sagen, hey, was willst du? Wir nehmen nur die Aufträge vom Speisemeister an, aber nicht von einem Zimmermann. Da kommt ein 30-jähriger Zimmermann in diesen Küchenbereich und gibt ihnen eine Einweisung, aber weil Maria vorher gesagt hat, das, was er euch sagen mag, tut, werden sie es befolgen. Und sie füllten sie bis oben an. Vers 8. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Wer hat es also nicht mitbekommen, hier dieses Wunder, Wasser zu Wein? Denn in dem Moment ist es geschehen, das Wasser wurde zu Wein. Der Speisemeister hat nichts davon mitbekommen. Bringt es dem Speisemeister, zeigt, dass Jesus dieses Wunder nicht in der Mitte der Hochzeitsgesellschaft gemacht hat, um selbst an Ruhm und Ehre zu kommen, sondern irgendwo im Außenbereich. Er hat still und heimlich unter den Dienern etwas unternommen, was selbst der Speisemeister, der alles mitbekommt, was in der Küche passiert, nicht mitbekommen hat. Bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Als aber der Speisemeister, Vers 9, das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, hier ist das Wunder passiert, und er wusste nicht, hier die Bestätigung, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, wenn du Gott dienst, wenn du Jesus dienst, wirst du Wunder erleben. Die Diener wussten das. Sie haben gehorcht, haben getan, haben Wunder erlebt im Glauben. Ruft er der Speisemeister den Bräutigam, also der Speisemeister kennt sich aus mit Wein, gutem Wein, schlechtem Wein, er probiert und denkt, wow, sowas habe ich im Leben noch nicht getrunken, das ist ein göttlicher, ein himmlischer Wein und er hat recht. Und er ist überfordert, ruft den Bräutigam, der Bräutigam hat die Hauptverantwortung bei diesem Fest, bei dem Hochzeitsfest, er sucht ihn auf, wo ist der Bräutigam? Der Bräutigam weiß von dem Ganzen nichts, der hat dieses ganze Problem gar nicht mitbekommen. Der Speisemeister sucht ihn auf, tippt ihn an, du Bräutigam, können wir kurz reden? Und spricht zu ihm. Vers 10. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und hier muss man verstehen, welchen Ton dieser Satz hat. Also er sagt, jeder Mensch, normalerweise gibt man am Anfang den guten Wein und wenn die Leute dann so ein bisschen betrunken sind, dann die Plörre, dann das, was weg muss. Ja, dann merkt das keiner und dann kannst du alles noch aus der Küche rausholen und dann sind die zufrieden. Du aber, also du machst es anders als alle anderen, du hast erst den geringeren und jetzt kommst du mit diesem göttlichen Wein. Und was ist das? Was ist das? Welchen Ton haben diese Sätze? Ich bin sicher, das ist Anerkennung, Wertschätzung, Lob. Du gibst dann noch den Besseren später. Das würde niemand machen. Und jetzt, was meint ihr? Hat der Bräutigam sich auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, so bin ich. Ich bin einfach ein Guter. Wie hat der Bräutigam jetzt sich gefühlt? Interessanterweise bricht hier die Geschichte ab. Dann steht nur noch, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und hier meine Frage an dich, an welcher Stelle genau hat er seine Herrlichkeit offenbart? Wo würdest du, wärst du jetzt der Jünger oder Jüngerin, hier haben die Jünger an der Stelle durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit geglaubt. Und was war für die Jünger so herrlich? Was wäre für dich in dieser Geschichte so herrlich? Vielleicht wird der ein oder andere sagen, ja, es ist schon besonders, Wasser zu Wein zu machen. Aber ich glaube, tief in dir, tief in deinem Herzen spürst du eine andere Schönheit. Nicht nur das Wunder, sondern die Art Jesu, einen Bräutigam aus der Patsche zu helfen, aus dieser Blamage zu retten, ohne dass der Bräutigam darum bat. Und da sage ich Respekt, Jesus. Du bist super. Du hast ihn bewahrt vor dieser Blamage. Es hätte sich überall rumgesprochen. Ne? Wart ihr auch bei der Hochzeit, wo nicht genug Wein war? Die Armen. Oh, die werden auch nicht weit hinbekommen, dieses Ehepaar, wenn der Mann schon nicht organisieren kann. Ja, da würde man so über den reden. Und Jesus hat ihn bewahrt davor. Ohne dass der Bräutigam von dieser Not was wusste, hat er ihn gerettet. Und dann haben die Jünger sich gesagt, und das ist jetzt der wichtige Punkt, da haben sich die Jünger gesagt, Mensch, wenn Jesus so ist, dass er einem hilft, ohne dass er darum gebeten wird, dann können wir ihm vertrauen. Denn wenn wir irgendwann mal eine Notsituation haben, dann wird er uns vielleicht auch helfen, auch wenn wir ihn nicht darum bitten. Dem können wir vertrauen. Mit dem gehen wir mit. Und das, ihr Lieben, ist ein ganz kleines Bild für ein viel, viel, viel größeres Bild, was in Zukunft noch kommen wird. Lasst mich damit abrunden. Hier, diese Tat Jesu hat einen Namen, hat eine Bezeichnung. Die Bibel spricht von diesem großen Wort Gnade. Er, aus seiner Gnade, hat er jemandem geholfen. An einer Hochzeit. Diese Hochzeit ist der Start seines öffentlichen Wirkens. Und er weiß genau, bald kommt die große Hochzeit im Himmel. Er hat diese Hochzeitsfeier dort nicht nur als Tradition gesehen, die von irgendeinem Menschen ausgedacht war, sondern er wusste, Ehe, Hochzeit ist von Gott gestiftet. Das ist seine Idee. Diese Sehnsucht nach Liebe und Glück, die er dort bei der Hochzeit in den Augen des Bräutigams und der Braut wahrgenommen hat, hat nur bezeugt, dass der Mensch für etwas viel Größeres geschaffen worden ist, und zwar die intime Beziehung mit Gott. da die Sehnsucht wahrgenommen zu haben bei der Hochzeit und diesen Bräutigam in seinem Glücksgefühl nicht zu Schanden werden zu lassen, hat Jesus eingegriffen, damit er nicht sich blamiert. Ihr Lieben, wir alle gehen auf die größte Blamage unseres Lebens zu. Und das ist nicht ausreichend versorgt zu sein in diesem Winter mit Heizung. Das ist nicht dann zu wenig Toilettenpapier gekauft zu haben und plötzlich mit Zeitungen hantieren zu müssen. Es ist nicht diese Blamage, die ich meine. Ich meine diese Blamage, die auf jeden von uns wartet, wenn wir irgendwann mal im Gericht vor Gott stehen. Und stell dir mal vor, ja, ich hab da dieses Bild vor Augen. Wir alle stehen vorm Richter. Letztlich vor dem, der uns erlaubt, zu diesem großen Hochzeitsfest im Himmel zu kommen. Und dann stehen wir in Schlange. Einer nach dem anderen muss Rechenschaft ablegen. Keiner kommt da irgendwie anders durch. Jeder muss an dem Richter vorbei. Und dann ist die Familie Kröker dran. Meine Frau, ich, unsere 4 Kinder. Und dann sind unsere Kinder mittlerweile so groß, dass sie alles hören. Meine Frau und ich versuchen am Tisch noch leise manchmal zu reden und schon werden wir unterbrochen. Was? Die hören alles, die verstehen alles. Und jetzt stehe ich als Familienvater, das Haupt der Familie, werde zuerst Verantwortung tragen müssen für das, was in der Familie läuft. Und ich stehe da vor diesem Richter und nun wird alles offenbart. Ich fürchte diesen Moment der Blamage, denn jede Internetseite, alle meine Gedanken, alle meine Blicke, alle meine Sünden und alle meine Schuld wird jetzt offenbar, nicht nur vor meiner Frau, sondern vor meinen Kindern, vor den Nachbarn, die dahinter stehen, vor den Gemeindegliedern aus der Gemeinde Euskirchen. Alle werden jetzt wie auf einer Riesenleinwand das vor Augen geführt bekommen, was David sich an Schuld und Sünde geleistet hat. Ich stehe also vor der größten Blamage, die nicht nur dazu führt, dass ich beschämt werde vor den Menschen, sondern für ewig verdammt bin in der Hölle. Und dann fange ich an zu zittern. Und dann denke ich, das wird nicht funktionieren. Ich schaffe es nicht. Und in dem Moment, kurz bevor ich dann dran bin, ich bin dann dran und ich will vielleicht den Mund öffnen und mich selbst rechtfertigen, wie manche mir allen Ernstes sagen, ja, ich werde schon dem Herrn Gott sagen, dass ich nicht schuld war. Und ich will vielleicht anfangen zu reden und in dem Moment stellt sich Christus vor mich und sagt, Vater, er hat an mich geglaubt. Er hat an mich geglaubt. Ich bin für seine Schuld gestorben am Kreuz von Golgatha. Das hat er im Glauben angenommen. All seine Schuld, all das, was er sich geleistet hat an Sünde, das habe ich übernommen, als würde ich's getan haben. Und dann wird der Vater sagen, komm rein. Zu diesem Hochzeitsfest. Puh, werde ich aufatmen. Glück gehabt. Ich hab's geschafft. Nein, nicht ich, der Christus für mich. Ich darf feiern gehen. Eine Ewigkeit. Ohne dass der Wein ausgeht. Ohne dass das Essen ausgeht. Ich darf dort mit allen Freunden, die an Jesus geglaubt haben, diese Gemeinschaft haben. Immer und ewig. Warum? Weil jemand mich aus der Patsche geholfen hat. Dieser Jesus Christus, er hat mich gerettet vor der größten Peinlichkeit. Juhu, ich bin gerettet. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Halleluja, Jesus, dich liebe ich. In der Hoffnung, dass irgendjemand draußen auf der Straße das gehört hat. Ja. Und ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft von dieser Hochzeitsgeschichte zu Kana. Jesus ist so, der ist so. Und du kannst ihm vertrauen. Lass dich auf ihn ein. Nimm ihn im Glauben an. Und du wirst erleben einen Jesus, der in deinem Leben dir ständig hilft, sodass er sagen kann, ja, im Johannesevangelium, wie vorher gelesen, ihr werdet das Leben haben. Wie häufig erlebe ich es im Alltag, dass er mir aus der Patsche hilft. Dann die kommenden Tage, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir wissen nicht. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen und die gehen dann hier einkaufen und machen hier Verträge und so weiter. Und stell dir mal vor, du hast einen Jesus, der auf dich aufpasst. Und wenn du dann irgendwas verpasst hast, dann greift er ein und dann hilft er dir und macht zur Not Wasser zu Wein. Ist doch schön, so jemand zu haben. Und nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das Leben danach. Im Gericht brauchst du ihn unbedingt. Sonst kannst du nicht bestehen. Und mit dieser frohen Botschaft, dass Christus alles für dich getan hat, ende ich diese Predigt und möchte beten. Wenn es möglich ist, steht doch dazu auf. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Herr, und ja, ich habe mich bemüht, das zu erklären, aber verstehen kann man es nicht, wenn du dich nicht offenbarst. Und ich bitte dich jetzt, dass du das tust. Herr Jesus, du weißt, wer hier im Raum ist und dir misstraut und letztlich sich selbst vertraut oder irgendwelchen Technologien vertraut, irgendwelcher Politik vertraut. Bitte, Herr, überzeuge doch den einen oder anderen, dass er dir vertrauen kann. Herr, wir bitten auch für diejenigen, die im Nachgang uns zuhören werden, Jesus, bitte lass doch da jemand sein, der dann ab heute sein Vertrauen in dich setzt. Und ich danke dir, Herr, dass du mich errettet hast und dass ich jetzt zu denen gehören darf, die dann irgendwann in dieser Hochzeitsfeier im Himmel dabei sein kann. Und ich preise dich auch für die Gemeinschaft hier in diesem Raum, all die Gläubigen, die hier da zusammen sind. Vielen Dank, dass du uns zu einer Familie gemacht hast, die so eine Vorfreude in sich tragen darf, diese Glückseligkeit in sich tragen darf. Und wir loben dich, wir ehren dich dafür und wir danken dir von ganzem Herzen für deine Tat am Kreuz von Golgatha damals vor 2000 Jahren. Vielen Dank dir dafür. Amen.